Wir befinden uns in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. In der Zeit zwischen dem Tod und der Auferstehung von Jesus und der Ausgießung des Heiligen Geistes. So zumindest im Kirchenjahr ist es so eingeplant und vorgesehen. Durch den Evangelisten Lukas erfahren wir, was in der Zeit passiert ist damals, vor rund 2000 Jahren. Als Jesus auferstanden ist, da finden wir in Apostelgeschichte 1 in den Versen 3 bis 5, ihnen, den Aposteln, erwies Jesus sich nach seinen Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, in Jerusalem zu bleiben. Und der Grund ist, es steht noch etwas aus. Sie sollen nämlich mit dem Heiligen Geist getauft werden. Man könnte sagen, die Zeitspanne zwischen Ostern und Pfingsten hat der Vorbereitung der Jünger gedient für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Hat dazu gedient, sie bereit zu machen, den Heiligen Geist zu empfangen, um mit seiner Kraft erfüllt zu werden und dadurch freigesetzt zu werden, das, was Jesus in der Welt getan hat durch seine Hingabe am Kreuz von Golgatha, das der Welt bekannt zu machen. Und es nicht nur bekannt zu machen, sondern das Werk, was Jesus damals begonnen hat, weiter fortzuführen. Und im Grunde stehen wir genau in dieser Linie, heutzutage, ja, rund 2000 Jahre später. Das bekannt zu machen, was Jesus damals getan hat, wer er war, wer er ist, und das Werk Jesu weiterzuführen, was Jesus selbst vor 2000 Jahren begonnen hat, nämlich dass die Menschen in die Liebe Gottes hineingeführt werden, kraftvoll hineingeführt werden, Veränderungen in ihrem Leben erfahren, neue Hoffnung, neue Perspektive gewinnen und dadurch selber zu Multiplikatoren der Liebe Gottes in dieser Welt werden. Ich habe mich gefragt, ja, dieser zeitliche Abstand zwischen Ostern und Pfingsten, diese 50 Tage, 40 Tage bis zur Himmelfahrt und dann nochmal 10 Tage bis zum Pfingstfest. Ja, was ist da in dieser Zeit bei den Jüngern passiert? Ich denke, das eine ist so was ganz Menschliches. Sie brauchten einfach Zeit, das zu verarbeiten. Wenn ich mir so vorstelle, wie lang ist jetzt für uns das Osterfest her? Wer hat es auf dem Schirm? Wann haben wir Ostern gefeiert? Wie viele Wochen? Ja. 4 Wochen. Ich habe selber nochmal nachgezählt. Ich dachte auch erst, es wären 3 Wochen. Ja, man täuscht sich da. Wer den Gottesdienst miterlebt hat, ich fand es einen starken Gottesdienst, wo wir ja auch wirklich die Auferstehungsgeschichte mit den Emmaus-Jüngern hier live miterlebt haben. Und obwohl wir so lebendig hineingenommen worden sind, ist es trotzdem schon wieder ganz lange her. Also für mich zumindest. Und ich vermute, euch geht es da wahrscheinlich nicht so anders. In unserem Alltag ist so viel los. Ja, und das meiste, was wir so in Gottesdiensten aufnehmen, es bleibt halt doch an der Oberfläche und geht nicht wirklich in die Tiefe. Bei den Jüngern damals war das was ganz anderes. Das können wir im Grunde nachvollziehen, wie wenn uns ein tragischer Todesfall ereilt, der wirklich unser Leben komplett zerlegt und durcheinander wirbelt, weil jemand, der uns ganz viel bedeutet hat, plötzlich nicht mehr da ist. Oder wir haben an einem Projekt mitgearbeitet, haben uns jahrelang in dieses Projekt rein investiert. Und es hat geklappt, es schien immer besser zu werden. Und ganz am Ende, baff, ist es kaputt. Alles dahin. Und wir stehen da und fragen uns, wofür haben wir eigentlich unser Leben die letzten Jahre investiert? In so einer Situation waren die Jünger damals. Und ich glaube, wenn Gott dann gleich den Heiligen Geist ausgegossen hätte, die wären reichlich überfordert gewesen. Auch die Begegnungen mit Jesus waren ja jetzt nicht alltäglich, die sie hatten. Davor war Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut bei ihnen. Und all die Wunder, die Jesus gewirkt hat, dieses Übernatürliche, die Kraft des Himmels, die die Jünger erlebt haben. Ja, aber Jesus war doch bei ihnen, ihr Meister als Mensch aus Fleisch und Blut. Und wie ihnen der Auferstandene begegnet ist, war ja schon ein bisschen seltsam. Es war sehr viel Vertrautes, aber auch alles anders, als sie es eigentlich so kannten. Jesus konnte plötzlich erscheinen mitten unter ihnen und wieder weg sein. Er konnte berührt werden. Er hat ja sogar gesagt, ja, langt mich an, damit ihr glaubt, dass ich es wirklich bin, dass ich kein Geist bin. Das war Jesus ganz wichtig, seinen Jüngern deutlich zu machen, er ist kein Geist. Aber er ist trotzdem irgendwie schon, ja, ich sag's mal so, mit den Worten von Paulus, der Erstgeborene der neuen Welt Gottes. Er ist der, der einen geistlichen Leib bekommen hat. Immer noch einen Leib, aber einen geistlichen Leib. Also er ist nicht ein Geist, sondern er hat schon den neuen geistlichen Leib der Ewigkeit. Und das konnten die Jünger an Jesus sehen, aber das war eben auch verwirrend, weil es eben in diesen irdischen Bezügen, ja, weil Jesus ihnen in diesen irdischen Bezügen mit seinem neuen geistlichen Leib begegnet ist. Das alles mussten die Jünger erstmal für sich einordnen, sortieren, verarbeiten. Und das braucht Zeit, weil wir sind ja nicht irgendwelche Roboter, in die Gott gerade mal eine neue Software einspielt und dann drückt er aufs Knöpfchen und dann sind die ganz anders, sondern wir haben eine Seele, die muss auch mitkommen. Ja, unser Geist, der muss auch erstmal erfassen und begreifen, was passiert ist. Das geht alles nicht so schnell. Aber Gott konnte, glaube ich, auch nicht so lange warten, sondern die Dinge mussten in Gang kommen, denn die Auferstehung von Jesus war ganz frisch. Der Satan war besiegt und ja, die geistliche Kraft, die in der Zeit damals da war, durch das Wirken von Jesus, die musste weiter im Fluss bleiben. Insofern konnte er ihnen jetzt nicht so 10 oder 20 Jahre spendieren, den Jüngern, bis sie alles reflektiert und verarbeitet hatten und sich sicher gefühlt haben mit ihrer Theologie. Sie haben begriffen, was da am Kreuz passiert ist. Sondern, ja, es musste im Fluss bleiben, es musste weitergehen. Beim Paulus zum Beispiel, ja, da konnte es schon wieder anders laufen. Man hat 10 Jahre von Paulus nicht viel gehört. Und dann tritt er plötzlich auf die Bühne des Weltgeschehens als Missionar und reist durch die Lande. Paulus konnte Gott Zeit geben, die Dinge zu verarbeiten. Seinen Jüngern damals nicht so sehr, aber anscheinend hat es gereicht, denn sie sind ja auch vom besten Trainer der Welt trainiert worden. Sie waren einige Zeit mit Jesus zusammen und haben Gott live am Werk erlebt in dieser Welt. Und ich denke, deswegen war diese kurze Zeitspanne von 50 Tagen für sie auch keine Überforderung. Gott wollte an Pfingsten, dass das weitergehen kann, was Jesus in Gang gesetzt hat. Ich verstehe die Geistausgießung so, dass Gott wirklich seine Jünger angeschoben hat. Davor war Jesus, der Sohn Gottes, mitten unter ihnen. Und er hat gesagt, ich sag mal, wann sie aufstehen, wann sie sich hinlegen, wohin sie gehen, was sie machen. Und anschließend musste das ohne Jesus passieren. Und Gott wollte nicht, dass das schief geht, dass wenn er schon mit seinem Sohn hier in diese Welt kommt, wenn er die Erlösung von den Sünden bewirkt, dass dieses Projekt zum Erliegen kommt. Und ich denke, also für mich ist das ganz wichtig geworden, diese Zeitspanne zwischen Ostern und Pfingsten, weil ich so mich selber erkannt habe da drin mit meinem eigenen Leben. Die Auferstehung, Jesu ist passiert. Da haben die Jünger nichts mitgewirkt. Das war allein das Handeln Gottes. Da waren sie nicht mit eingebunden, nur dann später als seine Zeugen. Bei der Geistausgießung, da waren sie ganz zentral. Die benötigt waren als Landebahn für den Heiligen Geist. Da war das, was sie vorher mit Jesus so alles erlebt hatten, also da könnte man sagen, waren sie in Jesus. Und über Pfingsten ist dann Jesus in sie gekommen. Paulus spielt da ja auch immer so mit diesen Begrifflichkeiten, diesen Bildern. Wir sind in Jesus und Jesus ist in uns. Und die Jünger, sie mussten bereit sein, den Heiligen Geist zu empfangen. Und ich habe bei mir gemerkt, in meinem Leben ist es im Grunde genau das Gleiche. Ich muss bereit sein, den Heiligen Geist zu empfangen. Wenn ich mich gegen ihn sperre, wird er mich nicht erfüllen können. Wenn ich ihm gegenüber vorsichtig bin und sage, ich halte dich lieber auf Distanz, Gott, du bist mir ein bisschen unheimlich, denn vielleicht willst du ja Dinge, die ich nicht so will in meinem Leben, dann wird Gott nicht zum Zug kommen können. Ich erkenne mich da voll wieder in dieser Zeitspanne der 50 Tage zwischen der Auferstehung von Jesus und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich erkenne mich deswegen darin wieder, weil ich 1992 die Kraft des Heiligen Geistes im eigenen Leben erlebt habe. Und das ist der Grund, warum ich heute hier stehe, warum ich Pastor bin. Weil damals Gott mich beschenkt hat, ich sag mal, ohne mein großes Zutun. Das war sogar wirklich ein echtes Geschenk. Und was ich jetzt so die letzten Jahre begriffen habe, über meine seelischen Verhärtungen, meine geistliche Abwehr, auch gegenüber dem lebendigen Gott, obwohl ich Theologie studierte, obwohl ich als Pastor unterwegs war, ich habe gemerkt, wie viele negative Erfahrungen abgespeichert waren in meiner Seele, die mich blockiert haben, wirklich frei zu werden für das Reden Gottes, für sein Handeln in meinem Leben. Ich habe so viel von seinem Handeln in meinem Leben erlebt und trotzdem hat es mich nicht so freigesetzt, wie ich es bei den Jüngern sehe, nach der Geistausgießung, dass sie wirklich das Werk Jesu weiter tun konnten hier in dieser Welt. Ich habe mich erkannt als einer, der ganz viel über Gott weiß, in der Theorie, aber in der Praxis hapert's. In der Praxis bin ich blockiert, in der Praxis bin ich mehr von Menschenfurcht bestimmt. Was denken andere über mich, wenn ich was sage, wenn ich entsprechend agiere, als dass ich wirklich dem Geist Gottes Raum geben konnte und sagen konnte, hier stehe ich, ich könnte auch anders, aber ich will nicht anders, weil ich Gott erlebt habe. Und das ist so das, was ich mit geistlicher Handbremse meine, so wie ich die Predigt überschrieben habe, die geistliche Handbremse lösen. Ich hatte 2005 ungefähr war das, da war ich mittendrin in meinem Theologiestudium. Da war ich auch in einem Hauskreis in unserer Berliner Gemeinde mit dabei und wir hatten auch immer intensive Gebetszeiten in diesem Hauskreis. Und mein Hauskreisleiter damals hatte einen geistlichen Eindruck für mich. Irgendwie hat er innerlich wohl dieses Bild gehabt, gesehen, Tobias fährt mit angezogener Handbremse. Und er hat um Freisetzung dafür gebetet. Er hat darum gebetet, dass diese Blockaden, die er wahrgenommen hat und die Gottes Geist ihm offenbart hat, die in meinem Leben da sind, dass Gott diese Blockaden aufhebt und ich wirklich Gott so dienen kann, wie es Gott vorgesehen hat, wie Gott es geplant hat, wahrscheinlich schon vor meiner Zeugung. Ich habe mich sehr gefreut über das Gebet des Hauskreisleiters. Und ich habe gedacht, ja Gott, wann passiert's? Und weil ich irgendwo gespürt habe, ich bin blockiert und da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe vor ein paar Wochen einem Kollegen davon erzählt, weil ich immer noch dieses Empfinden habe, ich bin noch nicht so frei, wie Gott es eigentlich für mich vorbereitet hat, wie Gott es gedacht hat. Ich erzähle einem Kollegen davon, wie gesagt, und Er nimmt es so auf und anscheinend hat er in diesem Moment auch wieder einen Eindruck Gottes, irgendwie ein Bild. Und dann sagt er mir, du Tobias, ich glaube, es ist nicht Gott, der die Handbremse lösen muss in deinem Leben, sondern was er so wahrgenommen hat, ich habe selber die Hand an der Handbremse. Ich stehe selber auf der Bremse für das Wirken Gottes in meinem Leben. Das hat mir sehr zu denken gegeben, habe ich gedacht, ja, ich glaube, da ist einiges Wahres dran. Es ist nämlich diese Angst, was wird passieren, wenn ich die Kontrolle an Gott abgebe? Was wird passieren, wenn ich von Gott in die Dinge reingeführt werde, die ich mir nicht zutraue aus eigenen Kräften? Was wird passieren, wenn ich hier anders predige, als ich es vielleicht vorbereitet habe und mich hier gerne an meinen Kontrollzetteln festhalten würde, um mich sicher zu fühlen? Ich fand es sehr spannend, wie Gott mich da herausgefordert hat, diese geistliche Handbremse, dass die ja in meiner Hand ist, dass er das nicht so machen wird wie bei den Jüngern damals, so nach 50 Tagen kommt der Heilige Geist und dann geht's weiter, sondern dass ich tatsächlich selber mit entscheiden darf, in welchem Tempo geht Gott mit mir vor. Und ja, ich habe dann erlebt, dass Gott mich mit diesem Wort des Kollegen vorbereitet hat auf das Wochenende, diese Fortbildung, wo ich vor 2 Wochen war und wo Gott mich wirklich wieder neu herausgefordert hat. Wo ich wieder auf Abwehr war und gedacht habe, nee, das ist mir suspekt, das ist mir zu viel, das möchte ich eigentlich nicht an mich ranlassen. Und wo ich plötzlich dann vor der Frage stand, Tobias, willst du, also wo Gott mich gefragt hat, Tobias, willst du wirklich mehr von mir in deinem Leben? Möchtest du wirklich mehr von meiner Kraft erfahren? Möchtest du wirklich, dass ich, der Heilige Gott, in deinem sündigen Leben mehr Platz einnehmen kann und mehr alles, was da nicht passt, auch ja, raustragen, rausbringen kann, verschwinden lassen kann? Und ich war so dankbar, dass Gott mich vorbereitet hat über dieses Bild mit der Handbremse, dass ich nicht warte, dass Gott da was ändern muss, sondern dass ich die Handbremse in der Hand habe. Und dass ich dann die Entscheidung treffen konnte, okay, jetzt scheint der Moment zu sein, Jesus, wo ich gefragt bin, sie zu lösen und einen Schritt nach vorne zu gehen und mich reinzuwagen in das Geschehen, in das, was mir fremd ist, was mir Angst macht, wo ich auf Abwehr bin, wo ich meine theologischen Fragen habe. Um dann wirklich zu erleben, wie Gott in meinem Leben Sünde aufdeckt, mit der ich schon seit Jahrzehnten gelebt habe und gar nicht realisiert habe, was ich mir eigentlich damit angetan habe. Kopfmäßig schon. Da war mir es klar, da wusste ich, das war nicht gut. Und plötzlich konnte ich Gott an der Stelle auch in mein Herz reinlassen. Und es war in meiner Hand gewesen. Mache ich diesen Schritt auf Gott zu oder mache ich ihn nicht auf Gott zu? Wir haben heute den Sonntag Kantate. Wer in die Losungen reinschaut, der sieht, dass es dann drüber steht. Und da ist ja auch in der Regel ein Bibelwort zu den Sonntagen im Kirchenjahr uns mitgegeben. Und zum Sonntag Kantate ist das Bibelwort aus Psalm 98, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und wenn man nochmal im Psalm 98, Vers 1 weiterliest, heißt es sogar, denn er tut Wunder. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ich habe mir gedacht, für dieses Anliegen, uns vorzubereiten, auf Pfingsten, auf das Pfingstfest, das wir in, glaube ich, 3 Wochen feiern werden. Wirklich, wirklich reinzugehen auf Pfingsten zu mit der Frage, will ich mehr von Gott? Will ich mehr von ihm empfangen? Ja, möchte ich, dass er mehr Raum in meinem Leben haben kann? Soll da was passieren in meinem eigenen Leben? Sehne ich mich nach Freisetzung? Nach Heilung, nach was auch immer, was Gott hat mit seinem Geist für uns an guten Dingen. ich sage es jetzt doch an der Stelle. Also ich sehne mich nach noch viel mehr von Gott. Und ich merke, ja, durch das, was ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mit Gott erlebt habe, also ich habe das Gefühl gehabt, Gott kommt mir zwar näher, aber gleichzeitig wird er immer größer und ich entdecke immer mehr, wie viel es dann noch zu entdecken gibt. Das ist so phänomenal. Und wo ich so gedacht habe, als ich dieses Jahr entdeckt habe, ausgerechnet in diesem Jahr fällt mein Geburtstag auf den Pfingstsonntag. Und ich habe gedacht, wenn es ein Geburtstagsgeschenk gibt, dass ich frei habe bei Gott. Ich sehne mich danach. Ich wünsche es mir von ihm. Und für meine Gemeinde, in der ich Pastor sein darf. Ich wünsche es mir, ich wünsche es uns, dass wir uns ausstrecken können, wirklich nach dem lebendigen Gott, nach seiner Kraft. Und dass wir sagen, wir wollen nicht skeptisch bleiben, wir wollen nicht vorsichtshalber nochmal die Handbremse irgendwo festhalten, sondern wir wollen sagen, Gott, begegne du uns so, wie du uns begegnen möchtest. Ja, räum alles weg, was dir im Weg steht. Decke es auf, zeig es uns, überführ uns und führ uns rein in deine Freiheit. Das ist mein Geburtstagsgeschenk an Gott. Ich weiß, Gott ist nicht ans Kirchenjahr gebunden und ich erwarte es jetzt auch nicht für den Pfingstsonntag, dass wir hier so eine Art Geistausgießung erleben wie die damals. Freuen würde es mich, wenn es passiert. Und ich würde dabei sein wollen. So, und jetzt komme ich nochmal zu dem Sonntag Kantate zurück. Dieser kleine Exkurs musste vielleicht doch sein. Sonntag Kantate. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ich habe mir gewünscht, dass wir heute in dem Gottesdienst die Lobpreiszeit nach der Predigt haben können. Weil Lobpreis ist so ein wunderbares Geschenk Gottes, wo wir im Miteinander vor unserem Gott stehen können. Nicht jeder Einzelne allein für sich in der stillen Zeit, sondern wir tun es als Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und durch den Heiligen Geist ist Gott mitten unter uns. Wir können, achso, und was beim Lobpreis auch so eine schöne Sache ist, wir können unseren Glauben ganzheitlich erleben. Wir können aufstehen, wir können tanzen, wir können uns niederknien, wir können aus uns rausgehen für unseren Gott. Und da zeigt sich dann wieder, wie viele Handbremsen vielleicht in unserem Leben angezogen sind. Ein Lied ist zu leise oder zu laut und wir kommen dadurch nicht in den Lobpreis oder das Lied ist unbekannt. Sofort sind wir blockiert. Oder das ist eine Frage, die mich oft blockiert, was denken die anderen, wenn ich mich jetzt tatsächlich gebe, wie ich es gerade spüre, dass der Heilige Geist meinen Körper so in Schwingung bringt. Und da habe ich dann in der Vorbereitung für die Predigt auch mich daran erinnert, dass ich es vor anderthalb Jahren mal erlebt habe. Ich war in einer Gemeinde, die war eher pfingstlich charismatisch mit richtig kraftvollem Lobpreis, aber der war mir zu laut, der war mir zu hektisch, der war mir zu wild und ich habe nicht, wie man so schön sagt, in den Lobpreis reingefunden. Ich habe richtig mein Problem gehabt damit, ich war voller Abwehr, keine guten Gefühle innerlich gehabt und so weiter. Man führt mich, Jesus, an den Punkt, wo er mich daran erinnert, denk doch mal an den König David, der vor der Bundeslade so getanzt hat, dass seine Frau ihn dafür verachtet hat. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich will jetzt nicht in die Rolle reinkommen, die zu verachten, die jetzt da gerade ja, einen heiligen Lärm veranstalten. So hat sich das für mich angefühlt. Und dann habe ich mich entschieden zu sagen, okay Gott, ich möchte jetzt nicht mich blockieren in dem, was hier gerade stattfindet, sondern ich unterstelle es den Leuten, sie meinen es ehrlich. Und ich will jetzt auf dich schauen, Jesus, und nicht auf das, was mich jetzt so komplett blockiert. Und es war ein richtig harter Angang innerlich, über diese Schwelle hinwegzusteigen. Das war im Grunde jetzt wirklich eine festklemmende Handbremse zu lösen. Und es war gut. Plötzlich, das war wirklich unglaublich, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ich habe in dem Moment ein Wunder erlebt. Es hat sich verändert. Das, was vorher für mich Krach war, Lärm, Hektik war, ist plötzlich angenehm geworden, es hat mich nicht mehr gestört, es hat mit mir nichts mehr gemacht. Und ich konnte wirklich mit meinen Brüdern und Schwestern vor Gott stehen, ihn loben und anbeten. Und dann ist etwas passiert, was ich schon seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr erlebt hatte. Nämlich, dass Gott im Lobpreis wirklich explizit mir Dinge klar gemacht hat, von denen ich heute noch zehr und die ich brauchen kann. Ich habe wieder das Reden Gottes im Lobpreis wahrgenommen. Und das war so stark. Ich kann euch nur Mut machen dazu, wenn wir jetzt gleich eine Lobpreiszeit haben. Wirklich, an allen Stellen, wo ihr merkt, jetzt möchtet ihr so wieder, seid ihr froh, dass die Handbremse gezogen ist oder seid da skeptisch und vorsichtig oder schreckt euch irgendwas ab. Wirklich Gott zu suchen. Er steht über all dem, was uns stört und uns Schwierigkeiten macht. Gott zu suchen, Gott begegnen zu wollen, denn er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn anbeten, dann gewinnt der Heilige Geist Raum und dann wird er uns näher an das Herz Gottes ranführen können. Dann wird er das Herz Gottes in unserem Herzen zum Schlagen bringen können. Lasst uns unsere Handbremsen lösen. Wenn Gott uns aufdeckt, wo wir selber auf der Bremse stehen, lasst uns die Bremse lösen. Denn unser Gott, er will uns beschenken. Er will uns nicht irgendwas reinwürgen, uns mit irgendwas belasten, sondern er will uns in die Freiheit führen, in die Freude führen, in den Jubel führen über den lebendigen Gott, der sich vor 2000 Jahren seinem Sohn Jesus offenbart hat, der den Feind besiegt hat und durch dessen Gnade wir leben dürfen. Und durch dessen Gnade wir als sündige Menschen in die Heiligkeit Gottes treten dürfen, frei werden dürfen, rein werden dürfen, Gott lieben dürfen. Lasst uns jetzt in die Zeit des Lobpreises und der Anbetung gehen. Amen.